Und Jesus, für diese Güte danken wir dir. Wir danken dir, dass du uns liebst, dass du da bist, dass du für uns bist und dass du auch zu uns reden möchtest heute Morgen durch dein Wort. Wir bitten dich, dass wir zuhören können, dass wir verstehen können, was du uns persönlich sagen möchtest. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ist ausgemacht. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Schön, euch zu sehen. Und wir sind ja zurzeit so beschäftigt mit dem Philipperbrief. Und ich möchte euch heute mal eine Geschichte erzählen. Die hat mit dem Philipperbrief erstmal gar nichts zu tun. Aber ihr werdet merken, dass da Querverbindungen sind. Die Geschichte kennt ihr vielleicht, ich will sie trotzdem erzählen. Ich habe mal gelernt, man sollte eine Geschichte, wenn man sie anreißt, immer richtig erzählen, denn nicht jeder hat immer so alle Fakten der Geschichte drauf. Und die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, handelt von Josef. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, welcher Josef? Ist er schon bei Weihnachten? Nein, ein anderer Josef. Ein Josef, der eine Berufung von Gott hatte. Und da können wir schon mal direkt so ein bisschen eine Parallele ziehen. Habe ich auch Berufung von Gott? Also wir dürfen immer so ein bisschen auch mal vergleichen. Wo stehe ich eigentlich? Habe ich auch Pläne? Josef hatte große Pläne, er hatte große Berufungen. Wer die Träume kennt, weiß das. Das ging ganz weit nach oben. Und diese Träume, diese Berufung, diese Pläne, die er hatte, diese Vision, die hat eigentlich bei all seinen Brüdern nur Neid hervorgerufen. Jetzt muss man dazu sagen, er war auch charakterlich nicht besonders geeignet für diese Berufung. Gott wollte mit ihm Geschichte schreiben. Gott wollte mit ihm das Volk Israel erlösen. Eigentlich wollte er dadurch sogar uns erlösen. Denn durch das Volk Israel kam Jesus zur Welt. Durch Jesus haben wir Erlösung bis heute. Und Josef spielt in dieser Geschichte eine entscheidende Rolle, damit das geschehen kann. Er sollte also letztendlich dafür sorgen, dass die Welt Erlösung findet. Nicht er alleine, aber er war ein Teil in diesem Plan Gottes, in dieser Berufung. Und dafür war Josef gar nicht geeignet. Er war arrogant, er war eingebildet, hochnäsig, er war eine Petze, muss man auch dazu sagen. Er war sehr unweise, er hat es immer irgendwie hingekriegt, so den Finger immer auf so, kennt ihr das, gibt so Leute, die könnten einfach mal die Klappe halten, aber er musste immer noch was dazu sagen, er musste immer noch sagen, aber ich habe doch den Traum und so und überhaupt und logisch nervt das. Das ist keine Entschuldigung für seine Brüder, die genervt waren, aber weise sieht anders aus. Und das führte dazu, dass die Brüder Josefs ihn gehasst haben. Das ist eine schlechte Kombination eigentlich, wenn man eine Berufung hat, für Gott etwas zu tun. Und so haben sie den Entschluss gefasst, ihn zu töten. Und das Erste, was sie mal machten, weil sie gerade nichts Besseres fanden, sie warfen ihn in ein trockenes Wasserloch hinein. Ich habe ein paar Bilder gefunden. Ich weiß, das sind so Bilder von Kinderbüchern, aber wir alle lieben doch Geschichten, wir lieben Bilder. Und ich glaube, das hilft uns so ein bisschen, uns in die Geschichte hineinzuversetzen. Nun lag er da, das ist auch schon mal irgendwie blöd. Du weißt, du hast eine Berufung von Gott und die ist großartig. Und jetzt sowas. Jetzt hängst du da an so einer Grube fest. Naja, müssen wir irgendwie wieder rauskommen. Die Brüder haben sich entschlossen, ihn doch nicht zu töten, sondern sie hatten eine in Anführungszeichen bessere Idee. Sie verkauften ihn an Sklavenhändler, die ihn dann rauszogen aus der Grube. Das ist das nächste Bild genau. Und dann haben sie ihn mit einer Karawane weggeschickt. Ihrem Vater haben sie erzählt, ja, der ist gestorben, der wurde von einem wilden Tier umgebracht und aufgefressen. Sein Vater war tief traurig, weil das sein Lieblingssohn war. Und das ist immer so ein Problem, wenn der Lieblingssohn auch noch eine besondere Berufung hat. Also wirklich schwierige Familienverhältnisse auch, muss man dazu sagen. Und jetzt könnte man sagen, jetzt ist die Geschichte von Josef zu Ende. So rein menschlich gesprochen, wir müssen das ein bisschen vorstellen, er ist jetzt ein Sklave. Sklave haben keine Rechte, die können nichts machen, die können auch nichts ausrichten. Und auch noch in einem fremden Land, wo er keine Connections hat, wo er keine Beziehungen hat, war er meistens so bei Sklaven, die wurden irgendwo weit weg verkauft. Und damit war sein bisheriges Leben eigentlich vorbei. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt. Ihr seid an einem Punkt, wo ihr sagt, und jetzt? Was soll denn jetzt noch gehen? Ich habe mich total verfahren oder ich bin irgendwie in einer Situation, also von der möglichen Berufung, die Gott für mich hat, weit, weit weg. Oder Gott hat eine Berufung, die ihr gar nicht kennt und ihr sagt, was soll mit mir, was soll Gott mit mir schon anfangen? Ich bin ein Sklave in einem fremden Land. Aber Josef, ich sage das mal ganz menschlich, lässt sich nicht unterkriegen. Eigentlich steht in der Bibel, der Herr war mit Josef. Das ist so der entscheidende Punkt. Und das steht immer wieder an diesen Punkten. Der Herr war mit Josef. Josef reißt sich zusammen. Ich glaube, er hat bisher noch nie so richtig hart gearbeitet. Sein Vater hat ihm davor in Anführungszeichen bewahrt. Jetzt fängt er an, richtig hart zu arbeiten. Er kommt in das Haus von Potiphar und dort reißt er sich zusammen, hängt sich richtig ins Zeug und wird letztendlich Manager eines gar nicht mal so kleinen Unternehmens. Letztendlich sagt Potiphar zu ihm, du darfst alles verwalten, was ich habe. Ich kümmere mich um, oder du kümmerst dich um alles und ich kümmere mich um gar nichts mehr. Also ob das jetzt Finanzen sind oder Mitarbeiter oder Produktivität oder was auch immer. Josef hat den ganzen Laden organisiert und hat das sehr, sehr gut gemacht. Er war sehr produktiv. Jetzt könnte man sagen, hey, das ist eine Karriere, die er da hingelegt hat in dieser schwierigen Situation. Da ist ja doch noch ein Potenzial, da gibt es ja Möglichkeiten. Das Problem war, es gab die Frau von Potiphar, die ein Auge auf Josef geworfen hatte und ihn haben wollte. Sie wollte ihn ins Bett kriegen, sie wollte ihn verführen. Und auch da stellen wir fest, das ist manchmal so, man steigt auf, man hat Erfolg, man steigt gesellschaftlich auf. Und in dem Maße, wie man vielleicht auch bekannt wird oder Einfluss hat, in dem Maße können auch Versuchungen steigen oder dazukommen, die man vorher vielleicht gar nicht kannte. Vielleicht haben sich für einen Sklaven aus irgendeinem komischen Land, hat sich kein Mensch interessiert. Aber der war erfolgreich und der sah auch gut aus. Und plötzlich kommen ganz neue Versuchungen ins Leben. Aber Josef konnte mit dieser Versuchung sehr, sehr gut umgehen. Sein Argument war immer wieder zu sagen, ich kann Potiphar nicht hintergehen, das ist mein Herr. Und vor allen Dingen, und das war seine Hauptargumentation, ich kann meinen Gott nicht so derartig beleidigen oder mich so vor Gott versündigen. Er hat das als Sünde vor Gott gesehen, hat gesagt, ich mach das nicht. Und er rennt letztendlich dann weg, als er keine Lösung mehr sieht. Die Frau von Potiphar behält einen Teil seines Kleides von ihm zurück und behauptet nachher bei ihrem Mann, der Josef, dieser komische Sklave, den du da angeschleppt hast aus irgendeinem fremden Land, der wollte mich vergewaltigen. Und das Ergebnis und der Dank für diese großartige Karriere, für dieses großartige Verhalten von Josef, der sich wirklich korrekt und vorbildlich verhalten hat, war, er wird ins Gefängnis geworfen. Und jetzt würde ich sagen, jetzt sollte die Geschichte von Josef zu Ende sein. Jetzt ist es aus mit der Berufung. Er hatte seinen Erfolg, er hatte seine Möglichkeit, er hat sich auch alles, hat sich auch gut angestellt, er hat alles richtig gemacht und trotzdem, dann würden wir sagen, ja, es sollte halt nicht sein. Na, jetzt ist er halt im Gefängnis. Und also was kann man jetzt als Sklave aus einem anderen Land im Gefängnis bestraft wegen Vergewaltigung gegenüber einer Frau? Was soll man danach ausrichten können? Aber der Herr war mit Josef, heißt es auch an dieser Stelle. Und Josef wird beliebt im Gefängnis. Er fängt an, im Gefängnis zu arbeiten. Und da wird einer der beliebtesten Mitarbeiter. Und innerhalb dieser Gefängnismauern bekommt er eine gewisse Freiheit. Er ist einer der Diener dort. Und nicht nur einer, sondern ich denke schon der leitende Mensch im Gefängnis. Jetzt mal neben dem Gefängnisdirektor, ganz klar. Und er konnte auch nicht raus aus dem Gefängnis. Er war drin. Aber innerhalb dieser Mauern hat er getan, was er konnte. Er hat sich eingesetzt. Er hat in Anführungszeichen das Beste aus seiner Situation gemacht. So würden wir das sagen. Das ist, sage ich mal, charakterlich mittlerweile schon recht vorbildlich. Aber er war immer noch im Gefängnis. So, und jetzt hat er einige Mitgefangene, auch aus Ägypten, und die haben Träume. Josef hat von Gott neben einer Berufung auch eine Begabung bekommen. Er konnte Träume deuten. Das hat er schon mal gemacht und ist mir nicht gut bekommen bei seinen Brüdern. Jetzt haben diese beiden wieder Träume und wieder reden sie darüber und Josef mischt sich ein und sagt, sagt mir mal eure Träume, vielleicht kann ich euch helfen. Vielleicht kann mir Gott helfen, eure Träume zu deuten. Und er tut das auch, er deutet die Träume richtig und beide Träume, so wie sie auch gedeutet worden sind, gehen so in Erfüllung. Einer der beiden wird gehängt und der andere kommt wieder an den Hof des Königs. Und jetzt wittert Josef Morgenluft. Er denkt, ja, das ist meine Chance, hier raus aus dem Gefängnis. Er sagt zu ihm, wenn du jetzt wieder beim König bist, beim Pharao, dann denk an mich. Ja, denk daran, ich bin unschuldig hier, ich habe nichts verbrochen, vielleicht hast du eine Möglichkeit, mich hier rauszuholen. Also eine menschliche Möglichkeit, die aber komplett scheitert, weil dieser Kollege hier, der im Gefängnis saß und jetzt beim Pharao arbeitet, ihn völlig vergisst. Er denkt nicht mehr an Josef. Ich weiß auch nicht, wie das gehen kann, dass man so eine wichtige Person, die ihm so was Wichtiges gesagt hat, an einem so denkwürdigen Augenblick, dass man die so komplett vergessen kann. Aber so sind wir doch auch, oder? Wir beten zu Gott und das ist so wahnsinnig wichtig und wir versprechen ihm alles Mögliche und wenn du mir hilfst, dann mache ich auch das und das. Und sobald das dann alles wieder gut läuft, vergessen wir das alles, was wir gesagt haben und was wir uns vorgenommen haben. Wir sind manchmal auch selber recht vergesslich. Zumindest kann ich das von mir sagen. Ich habe manchmal wie ein Weltmeister für irgendwas gebetet und dann klappt das auch alles und Gott hilft mir und das läuft gut und ich vergesse vollkommen, mich bei Gott dafür zu bedanken. Ich vergesse vollkommen, Gott dafür die Ehre zu geben. Irgendwie ist es ja, hat ja gut geklappt und jetzt geht es weiter so und jetzt kommt der nächste Punkt. Und ich stelle fest, ich bin manchmal recht undankbar und eben auch vergesslich. Deswegen kann ich das irgendwie auch doch wieder verstehen, dass hier so ein Mann Josef vergisst. Aber für Josef war das furchtbar. Er war jetzt noch mehrere Jahre in diesem Gefängnis. Und auch das müssen wir uns wieder vor Augen halten. Ich habe eine Berufung von Gott, ich habe einen Auftrag und wir alle haben eine Berufung von Gott. Wir alle haben einen Auftrag. Und dann das, dann diese Situation. Es geht einfach nicht weiter. Aber auch an dieser Stelle heißt es, der Herr war mit Josef. Und eins können wir aus dieser Geschichte eigentlich lernen, denn die ganze Zeit, alles das, was Josef hier gelernt hatte, bis jetzt schon, das war eine zugegeben schwierige, aber sehr intensive Charakterschulung für Josef. Josef hat sich verändert in dieser Zeit. Ja, er war fleißig, er war weise, er war hilfreich, hat sich auf Gott verlassen, er hat gelernt, Gott zu vertrauen, Gott war bei ihm. Er hat eine ganze Menge in dieser schwierigen Zeit gelernt. Aber es ging nicht darum, dass Josef lernt, das Beste aus seiner Situation zu machen, sondern Gott hatte ja von Anfang an einen Plan. Diese Berufung, von der ich spreche, das Volk zu erlösen oder dem Volk durch eine schwierige Hungersnot später oder durch eine schwierige lebensbedrohliche oder existenzbedrohliche Situation hindurchzuhelfen, diesen Plan hat Gott die ganze Zeit schon verfolgt, auch wenn Josef das nicht gesehen hat. Und die ganzen Probleme, die ganzen Schwierigkeiten, die ganzen Rückschläge, die waren ein Teil von Gottes Plan, so schwer das auch manchmal zu begreifen ist. Ich glaube, und das ist so mein Thema, was ihr schon gesehen habt, unsere Probleme sind Gottes Gelegenheiten. Das sind Gelegenheiten für Gott, etwas zu tun, auch wenn wir das nicht sehen, auch wenn uns das vielleicht nicht immer gefällt. Gott hat nicht das Beste aus der Situation bei Josef gemacht, sondern es war von Anfang an sein Plan, so vorzugehen. Er wollte das so. Und jetzt war es so, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, es geht weiter, der König, der Pharao hat jetzt einen Traum und plötzlich erinnert sich der Kollege wieder, ach, warte mal, da war doch einer im Gefängnis, der hat meinen Traum auch gedeutet. Und er schlägt dem Pharao vor, hol den aus dem Gefängnis, vielleicht kann der dir auch helfen. Genauso passiert es, Josef deutet den Plan oder den Traum des Pharao richtig und er hat auch gleich Vorschläge und gute Vorschläge, was man dagegen tun kann, damit diese Hungersnot, die da prophezeit wurde durch die Träume, damit die nicht zum Schaden für Ägypten ist. Also wir merken, mittlerweile ist Josef eben nicht mehr der eingebildete Schnösel von damals, aus seiner Familienzeit, sondern er ist proaktiv, er hat Ideen, er denkt mit und er hat Vorschläge, pass auf, du könntest das und das tun. Da steckt natürlich auch eine Menge Weisheit von Gott dahinter und eine besondere Eingebung von ihm, aber eben auch eine Menge Charakter, der in der Zwischenzeit gewachsen ist und stark geworden ist. Und genauso passiert das. Pharao setzt Josef als den Mann unter sich ein, der zweite Mann in ganz Ägypten. Also das ist mal eine steile Karriere, von ganz, ganz unten bis fast an die Spitze des Staates. Und er führt diese ganzen Pläne aus und hilft mit, dass nicht nur Ägypten unter dieser Hungersnot kaputt geht, sondern er hilft auch, dass sein eigenes Volk, seine eigene Familie bewahrt bleibt. Denn die kommen jetzt auch durch diese Hungersnot getrieben in das Land Ägypten, weil sie gehört haben, dort gibt es genug Essen. Josef hat dafür gesorgt. Natürlich haben sie Josef nicht erkannt. Waren einige Jahre ins Land gegangen und er war mittlerweile mehr oder weniger der Vizekönig und so haben sie ihn erst nicht erkannt, aber es gab viele Wirrungen und Irrungen, das kürze ich jetzt mal ab, die ganze Geschichte lasse ich mal weg. Am Ende gibt er sich seinen Jüngern oder seinen Brüdern zu erkennen. Und jetzt haben seine Brüder Angst. Ja, logisch. Die denken sich, oh, warte mal, wir haben den verkauft, wir haben den weggegeben und jetzt ist er in dieser Position hier. was hat der jetzt vor? Was wird er mit uns machen? Aber wir lesen in 1. Mose 50, Vers 20, da sagt Josef zu seinen Brüdern, ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird, ein großes Volk am Leben erhalten. Also all die Probleme, die Josef hatte, waren Gelegenheiten für Gott, letztendlich etwas Großes zu tun. Und das war nicht weniger, und ich mache das mal so stark, das war nicht weniger als die Rettung der ganzen Welt bis heute. Denn wie gesagt, dadurch, dass Jakob und seine Brüder am Leben blieben, Jakob hieß jetzt Israel, wurde das Volk Israel sozusagen verschont. Es konnte wachsen, es konnte gedeihen. Im Volk Israel wurde Jesus Christus geboren, der für uns am Kreuz gestorben ist, der die Sünde der Welt getragen hat. Und dadurch können wir erlöst werden und letztendlich die ganze Welt. Das war der große Plan, den Gott immer im Blick hatte. Den hatte Josef nicht im Blick. Er hatte seinen Teilplan im Blick. Aber Gott hatte das Große im Blick, was dann noch alles draus werden sollte. Und so waren die ganzen Probleme und die Schwierigkeiten letztendlich Gottes Gelegenheiten, etwas Großartiges zu tun. Und jetzt schauen wir uns an, was das mit dem Philipperbrief zu tun hat, über den ich ja jetzt schon seit einigen Wochen predige. Philipper 1, 12 bis 18. Da schreibt Paulus, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Was ist geschehen? Er war im Gefängnis, wie Josef auch. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Jesus Christus verkünden, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit. Entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Hammer Aussage, oder? Für jemanden, der im Gefängnis sitzt. Nichts wird mir meine Freude nehmen können. Aber nochmal zurück, lass uns das nicht so schnell drüber weggehen. Ja, Gefängnis ist blöd und wir kennen das aber alle schon. Wir tun das manchmal so schnell ab. Überlegt euch mal, was kann man einem Evangelisten Schlimmeres antun, einem Evangelisten, der umherreist, der redet, der predigt, der das Evangelium verkündet, der überall Gemeinden gründet, was kann man ihm Schlimmeres antun, als ihn ins Gefängnis zu stecken? Das ist genauso, als wenn du einem Konzertpianisten die Hände hinterm Rücken zusammenbindest, sodass er nicht mehr spielen kann. Ja, das, was Paulus tun konnte, was seine Berufung war, was er gut gemacht hat, was sein Leben ausgemacht hat, das wurde ihm jetzt genommen. Und das ist doch ein Problem, würde ich mal sagen. Ich kann nicht mehr das tun, was eigentlich geht. Und das ist so frustrierend. Ich weiß nicht, wie ich in so einer Situation reagieren würde. Ja, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, auf unsere Gemeinde in Viersen übertragen. Man hat so Vorstellungen, wie das weitergehen soll. Und dann klappt so gar nichts. Das ist so ein Stopp und es passiert nichts, es ändert sich nichts. Es gibt sogar eher noch Rückschläge. Man kann das, was man eigentlich machen wollte, nicht machen. Bisher ist uns das nicht passiert. Wir haben so viele Möglichkeiten, auch in dieser Stadt frei das Evangelium zu verkünden. Kleiner Hinweis, am 7. Dezember beim Weihnachtsgebimmel werden wir auch eine Stunde hier in der Stadt sein, werden Weihnachtslieder singen hier bei einer Aktion von Viersen. Also wir haben Möglichkeiten, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Aber was ist, und das habe ich mir vorgestellt, als ich so die ganzen Gespräche auch hatte mit der Stadt und so, was ist, wenn die sagen, nee, ihr dürft nicht mehr hier, ihr dürft nicht öffentlich hier in Viersen stehen und von Jesus erzählen oder irgendwas singen, Weihnachtslieder singen, das geht nicht. Wir wollen keine Religion haben, wir wollen keine Kirchen in der Stadt, nicht zumindest auf so einem Marktplatz. Wie geht man dann damit um? Und wie geht Paulus damit um? Wir könnten jetzt sagen, wir schimpfen. Was soll das jetzt? Was kann ich denn jetzt noch tun? Warum lässt Gott das überhaupt zu? Geht doch gar nicht so, Gott. Ja, man wird ganz schnell ärgerlich und wütend und enttäuscht und ist so in seiner Schiene drin. Manche Menschen sind, wie gesagt, optimistisch eingestellt. Die haben immer so dieses Ding, okay, machen wir das Beste aus der Situation. Aber ich möchte heute sagen, das ist zwar löblich, aber lass uns mal diesen Blick bekommen, Es geht nicht nur darum, dass wir das Beste aus der Situation machen, sondern eigentlich hat Gott schon längst das Beste vor. Denn diese Situation ist das Beste, was uns passieren kann, auch wenn wir das jetzt nicht sehen. Und er möchte uns dahin bringen, dass wir sehen und lernen, ihm vertrauen und sagen, okay Gott, ich gehe mit, ich gehe diesen Schritt mit. Was hast du vor? Was willst du tun? Und Gott hat einen Plan. Auch wenn wir den Weg nicht sehen, Gott hat immer einen Weg. Denn dein Problem ist Gottes Gelegenheit, etwas Gutes zu tun. Das ist eine steile These, die ich gut loslassen kann, wenn es mir gut geht. Aber ich möchte einfach mal das predigen, was ich hier in der Bibel lese, was Paulus gesagt hat. Wenn ich nur das predige, was ich selber auch erfahren habe, erlebt habe, dann kann ich nicht viel predigen, denn mein Horizont ist sehr begrenzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig Schwierigkeiten aufgrund des Evangeliums habe ich nicht gehabt. Ja, ich kenne Hänseleien, ich kenne so ein bisschen, dass man mal so, wie sagt man heutzutage, gepokt wird oder so von irgendwelchen Kollegen, weil man irgendwie so christlich drauf ist und dann kommen manchmal so ein paar Sprüche rein. Aber ganz ehrlich, die kann man ganz gut verkraften und das ist jetzt nicht gerade das, was man Christenverfolgung in anderen Ländern nennt. Ja, das kenne ich nicht. Mir geht es sehr gut. Trotzdem kenne ich das auch, wenn man mal so richtig Probleme hat und keinen Weg sieht. Ich kann mich gut daran erinnern, als ich früher noch selbstständig war und eine Firma hatte und wir finanziell solche Probleme hatten und das über Jahre hinweg sich nicht besserte, dass ich manchmal dachte, boah, am liebsten würde ich mir jetzt die Kante geben und einfach mal für ein paar Stunden vergessen, was mich so die ganze Zeit beschäftigt. Habe ich nicht gemacht, aber ich konnte verstehen, warum manche Menschen an diesen Punkt kommen und sagen, ey, ich weiß keinen Ausweg mehr aus meinem Problem. Wie soll es denn hier jetzt noch weitergehen? Und so schreibt Paulus, dass durch seine Inhaftierung die Ausbreitung des Evangeliums, was ja sein Beruf war, seine Aufgabe war, noch gefördert wurde. Ja, wie denn das? Naja, er konnte zwar jetzt nicht mehr reden, aber es war so, wenn man bei den Römern gefangen war, dann war auch meistens ein römischer Soldat immer dabei. Also die haben ihn auch bewacht, waren auch nahe dran, hatten Kontakt zu ihm. Und so, ja, was macht Paulus? Der kann ja nicht schweigen. Auch wenn er im Gefängnis ist, kann er nicht schweigen. Denn dann redet er halt mit den Soldaten über Jesus und erzählt denen das Evangelium. Und Evangelium, das kannten die Soldaten. Das war nämlich ein Terminus technicus eigentlich damals. Da ging es um Ankündigungen eines neuen Zeitalters dank der Wohltaten des von der Vorsehung gesandten göttlichen Augustus. Also was der Kaiser Augustus gesagt hatte, das nannte man damals auch das Evangelium. Und jetzt erzählt der Paulus ein anderes Evangelium, ein neues Evangelium, nämlich nicht das von Augustus, sondern das Evangelium von Jesus Christus. Und das verwirrt, das macht die Soldaten ein bisschen stutzig, aber auch interessiert und die fangen an, das zu verbreiten. Und er schreibt hier, in der ganzen kaiserlichen Garde ging das jetzt rum mit diesem Evangelium. Also dadurch, dass Paulus festgesetzt wurde oder kaltgestellt wurde, könnte man auch sagen, kam das Evangelium in ganz andere gesellschaftliche Kreise, zu denen Paulus vorher gar keinen Zutritt hatte. Und deswegen sagt er, dadurch, dass ich inhaftiert bin, ist die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert worden. Für Paulus war das vielleicht im ersten Augenblick ein Problem. Jetzt bin ich wieder mal im Gefängnis, ich kann nichts tun. Aber für Gott war es eine Gelegenheit, großartige Dinge zu tun. Trotz der Kaltstellung und trotz dieser ganzen Situation war die Situation, genau diese Situation, war das Beste, um die Soldaten zu erreichen. Ja? Es ging also nicht darum, dass Gott jetzt irgendwie in einer Situation ist oder wir in einer Situation sind, wo die ist irgendwie außer Kontrolle geraten. Gott hat die Kontrolle verloren und jetzt müssen wir gucken, wie wir das Ding gedreht kriegen. Ja, wie wir wieder zurückrudern können, wie man das wieder kittet. Sondern das war von Anfang an Gottes Plan. Aber das manchmal zu verstehen, dass solche für uns manchmal schwierigen Dinge oder Zeiten eigentlich sogar der Plan Gottes sind, weil er da ein Ziel verfolgt, was er gehen möchte. Und jetzt ging es weiter. Nicht nur, dass das Evangelium unter Soldatenkreisen verbreitet wurde. Er schreibt, dass selbst die Christen in der Stadt, die gesehen haben, wie Paulus jetzt inhaftiert ist, und vielleicht auch mitgekriegt haben, dass die Soldaten jetzt darüber reden, dass die noch viel mutiger wurden, das Evangelium auch zu verkünden. Also die wurden dadurch nicht entmutigt, nicht frustriert, haben nicht gesagt, das hat alles keinen Sinn mit dem Evangelium, wir sehen ja, was mit Paulus passiert. Ganz im Gegenteil, die sagen jetzt erst recht. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder mal höre aus Ländern, wo Christen verfolgt werden. Das geht denen richtig schlecht, aber die sagen jetzt erst recht. Jetzt erzählen wir das erst recht weiter. Nicht öffentlich, das muss unter der Hand passieren. Und manchmal höre ich von Geschichten aus dem Iran zum Beispiel, wo Menschen zum Glauben kommen, Das ist unglaublich. Ja, also ich glaube, wenn man diesen in Anführungszeichen Gerüchten oder Berichten glauben darf, gibt es eine Menge Menschen im Iran, die zum Glauben an Jesus Christus finden, trotz des Regimes. Und von China wissen wir das, dass in der Zeit, wo die Gemeinde stark verfolgt wurde, wo viele Pastoren, ich glaube sogar teilweise bis heute noch, im Gefängnis waren, wie die Gemeinde fast schon explodiert ist. Die ist gewachsen ohne Ende. Ich glaube, Gott hat Pläne, auch mit schwierigen Zeiten. Und mal so ganz nebenbei. Paulus sitzt im Gefängnis. Er kann nicht mehr predigen. Er kann das Evangelium bis zu den Soldaten halt, aber er kann sonst nicht mehr Gemeinden gründen. Was macht er? Er schreibt diesen Brief. Ich glaube nicht, dass er damals so im Blick hatte, dass dieser Brief mal ein Teil des Neuen Testaments werden würde. Hammer, oder? Und dass dieser Brief von Millionen von Menschen, von Christen gelesen werden würde, bis heute, dass wir in diesem Brief lesen, dass wir heute dadurch ermutigt und gestärkt werden, was Paulus damals im Gefängnis geschrieben hatte. Ich habe mich gefragt, wie viele Briefe von Paulus hätten wir vielleicht nicht, wenn er nicht im Gefängnis gewesen wäre. Also diese positiven Auswirkungen, diese Pläne, die Gott mit diesen scheinbaren Problemen verfolgte, die reichen bis heute, bis zu uns. Eigentlich ist das großartig, wenn wir uns Gott anvertrauen, weil wir wissen, er hat Pläne, die wir überhaupt nicht überblicken können. Und auch das, was wir hier in der Gemeinde tun, oder was, ich sage mal jetzt mal ein Beispiel von mir, von den Royal Rangers, das war für mich manchmal so ein bisschen frustrierend, weil ich dachte, da müssten sich doch mehr Menschen bekehren, mehr Kinder nachher als Jugendliche in die Gemeinde gekommen. Das passiert zwar, aber es ist nicht so in dem Maße passiert, wie ich mir das immer so gewünscht habe. Ich habe gedacht, jetzt geht so ein Ruck durch die Gemeinde und die Eltern der Kinder, die nicht zur Gemeinde gehören, die kommen jetzt auch zur Gemeinde und bekehren sich. Und es gab teilweise so Ansätze auch, dass wir viel Besuch hatten von verschiedensten Menschen. Aber das war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber habe ich dann eine Ahnung, was Gott in Zukunft noch vorhat? Wir haben das Wort Gottes weitergegeben, wir haben es gesät, sagen wir, oder wir haben ausgesät. Und was nachher noch alles daraus entstehen kann, aus irgendwelchen Andachten oder Predigten, die die Kinder damals im jungen Alter gehört haben, was da später in ihrem Leben noch daraus geschehen kann, das werde ich wahrscheinlich nie erfahren, weil wir uns aus den Augen verloren haben. Aber Gottes Pläne sind großartig. Deswegen will ich nicht frustriert sein. Ich will nicht nur das sehen, was ich jetzt gerade sehe, sondern ich vertraue auf Gott, dass er mit Schwierigkeiten, mit Rückschlägen, mit Enttäuschungen, mit Problemen, dass er damit nicht nur irgendwie umgehen kann, sondern dass er etwas Hervorragendes damit vorhat. Unser Problem ist Gottes Gelegenheit. Aber jetzt geht es noch weiter damals bei Paulus. Also nicht nur, dass die Soldaten von Jesus hören, nicht nur, dass die Gemeinde noch mehr ermutigt ist, auch das Evangelium weiterzugeben. Er sagt jetzt, es gibt Leute, die geben das Evangelium auch weiter, aber aus falschen Motiven. Und die wollen mir dadurch sogar noch schaden und mir Schwierigkeiten machen. Die Bibelausleger sind da jetzt unterschiedlicher Meinung, was das so für Menschen waren oder warum sie das getan haben. Die einen sagen, das war eine Gruppe von Menschen, die gegen Paulus eingestellt war und die erstmal so richtig Druck gemacht haben. Ich habe eine andere Auslegung gelesen, die ich sehr interessant und plausibel finde. Da schreibt der N.T. Wright ist das, der schreibt, Menschen haben davon gehört, was das Evangelium verbreitet wird in den Soldatenkreisen und sie fangen an, darüber öffentlich zu diskutieren. Sie sagen, hast du schon gehört? Ja, da, diese Soldaten, die reden da von so einem neuen Evangelium. Also nicht vom Augustus, sondern von einem, der heißt Jesus. Und was weißt du darüber? Und er sagt, Quatsch, alles ist doch Blödsinn, so ein Evangelium, das ist doch kein Kaiser, der ist doch gestorben. Ja, aber vielleicht und doch. Und ich habe gehört, da gibt es auch eine Gemeinde und so. Also dass da viel diskutiert, geredet wurde und auf die Art und Weise von Nicht-Christen, von Menschen, die auch nicht unbedingt immer positiv darüber geredet haben oder diskutiert haben, und vielleicht sogar noch meinten, der Paulus, der hat Schuld und der sitzt ja, hat Grund, dass der im Gefängnis sitzt. Durch diese Menschen wurde das Evangelium auch verbreitet. Durch diese ganzen Diskussionen über das, über die Causa Paulus sozusagen, was da passiert ist, wurde das Evangelium ebenfalls verbreitet. Egal, wie es nun wirklich war, Paulus sagt, hey, das Evangelium wird weitererzählt. Die Menschen reden darüber. Und das ist doch das Entscheidende. Egal, ob die Motivation richtig war oder nicht. Für die Menschen selber macht das natürlich einen Unterschied. Aber für das Evangelium, damit das Evangelium verbreitet wird, sagt Paulus, das sind alles Gelegenheiten, wo Gottes Botschaft weitererzählt wird. Das Evangelium bahnt sich immer einen Weg. Wie Wasser Also manche, die so einen Wasseranschluss gemacht haben, die haben ja gerade die Küche eingebaut. Und wenn du so die Wasserrohre anschließt, manchmal kann das echt nervig sein, wenn das Ding nicht dicht geht. Ne? Irgendwo kommt immer noch ein Tropfen durch und du denkst, ey, ich habe doch alle Schrauben angezogen, wo kommt denn das Wasser jetzt noch durch? Wasser bahnt sich immer einen Weg, das Evangelium bahnt sich auch immer einen Weg. Und Jesus hat immer, oder Gott hat immer einen Weg, manchmal auch trotz oder gerade durch unsere Probleme. Denn Paulus hatte ein großartiges Vorbild. Das war Jesus selber. Von Jesus selber wissen wir, dass er unschuldig war und doch gestorben ist am Kreuz für unsere Schuld. Aber nochmal in die Situation da oder in die Gedanken der Jünger hineinversetzt, müssen wir auch wieder sagen, als Jesus dann gestorben war, gekreuzigt wurde, war für die Jünger erstmal Schicht. Die wussten zwar irgendwie theoretisch, was Jesus alles gesagt hat über sein Reich und so, aber sie haben es nicht so verstanden. Für sie war jetzt eigentlich Ende. Das ist das ultimative Problem, dass Jesus gestorben ist. Jetzt geht das Evangelium, jetzt geht diese Botschaft nicht mehr weiter. Aber letztendlich war durch dieses in Anführungszeichen Problem der größte Sieg der Geschichte errungen worden. Ich kann mir vorstellen, dass selbst Satan erstmal triumphiert hat und dachte, ey, ich habe Gott getötet. Super, ich habe es geschafft. Und er hat nicht verstanden, dass letztendlich dadurch der Tod besiegt wurde. Dass dadurch etwas Großartiges geschehen konnte. Also manchmal sind die größten Probleme die größten Siege, die wir haben und die Gott mit uns machen kann. Ich möchte eine Geschichte, eine etwas aktuellere Geschichte aus unserer Zeit mal hernehmen, um das so als Beispiel zu nehmen. Joni Rexon Tada wurde 1967 bei einem Badeunfall querschnittsgelähmt. Sie ist ins Wasser gesprungen und ja, merkte plötzlich, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ist zum Glück nicht dabei ertrunken. Ich habe ihre Geschichte gelesen und sie hat beschrieben, wie schwer es ihr gefallen ist, damit umzugehen. Als 17-jähriges Mädchen in Amerika muss man sich so vorstellen, man hat eigentlich das Leben noch vor sich, alles ist super und dann das. Schluss, aus, vorbei, es geht nichts mehr. Also fast wortwörtlich, geht nichts mehr. Und sie hat das lange beschrieben, das war ein ziemlicher Kampf, es war ziemlich schwierig. Jetzt ist das Leben vorbei, nun hält das Leben nichts mehr für mich bereit. Was soll ich denn jetzt noch tun? Aber Joni Erickson ist eine Künstlerin geworden. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht, die sie macht. Sie malt mit dem Mund. Und du kannst mal so ein bisschen durchblättern, da die Bilder, die ich habe. Das sind alles Bilder, die sie mit dem Mund gemalt hat. Also, und ich könnte jetzt mit meinen beiden Händen nicht so gut malen. Sie macht das mit dem Mund. Sie konnte vorher auch nicht mit dem Mund malen, aber sie hat die Situation genutzt. Sie ist aber nicht nur heute eine Künstlerin, sie ist auch Musikerin. Sie hat Schallplatten damals rausgebracht, also heute wahrscheinlich CDs. Sie ist Autorin, sie ist Radiomoderatorin und sie hat einen Verein gegründet, Joni and Friends, die sich um behinderte Menschen kümmern, um die Unterstützung behinderter Menschen. Und wenn sie etwas postet in den sozialen Medien, manchmal lese ich da bei Instagram was von ihr, mich beeindruckt das immer extrem stark, wenn sie darüber spricht, wie sie mit ihrem Schicksal umgeht, wie sie mit Problemen umgeht, wie sie zu Leid steht. Wir haben ja so die Tendenz, immer alles wegzubeten, was uns nicht gefällt. Ja, und wir wollen immer den Sieg Jesu proklamieren und das heißt für uns, alle Probleme verschwinden. Aber was sie sagt, das geht so tief, ich glaube, da müssten manche Prediger viele Worte benutzen, ich auch, um diese Wirkung zu erzielen, die sie erzielt. Also mich ermutigt das immer extrem, wenn ich so ein Statement von ihr lese. Ich lese euch mal einen Ausschnitt vor. Joni Rexon Tada, an den Rollstuhl gebunden, aber voller Hoffnung auf ein Wunder damals noch. Und das können wir, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Gott, bitte heil mich. Glaubte, dass ihre Stunde gekommen war. Sie war in einem Heilungsgottesdienst. An einem bestimmten Punkt des Heilungsgottesdienstes, vielleicht während jemand ein Zeugnis gab oder ein Lied gesungen wurde, erwartete sie, von einer starken Welle heilender Kraft überflutet zu werden und für immer von ihrem Rollstuhl befreit zu werden. Ihr Tauchunfall aus dem Jahr 1967 wäre demnach nur mehr eine entfernte Erinnerung gewesen. Doch dann zerschlugen die Worte eines Ordners nicht nur Jonis Hoffnung, sondern auch die Hoffnung von ungefähr 40 anderen Menschen, die in Rollstühlen oder mit Krücken auf den Heilungsgottesdienst warteten. »Wir werden euch jetzt schon aus dem Saal hinausführen, damit es hinterher keinen Stau gibt«, sagte er, bevor er gemeinsam mit anderen Ordnern dafür sorgte, dass der Exodus reibungslos ablief. Es war ein sehr formeller Strom von Personen, die den Gottesdienstraum verließen. Der Heilungsgottesdienst ging einstweilen ununterbrochen weiter, und Joni dachte sich, da stimmt doch was nicht. Nach jahrelangem Gebet um Heilung und nach jahrelangem Ringen mit der Schrift hat Joni Frieden gefunden und hat sich völlig in die Herrschaft Jesu Christi in ihrem Leben unterworfen. Das Leiden, sagt sie, ist wie ein Schäferhund, der immer nach meinen Fersen schnappt und mich in die Arme meines Gottes, meines guten Hirten treibt. Dafür bin ich so dankbar. Ich bin so dankbar. Von jemandem wie ihr diese Sätze zu hören, das macht was mit mir. Ich bin dankbar. Ich bin so dankbar. Wie viele Menschen können mit beiden Beinen laufen, mit beiden Händen was anpacken und sind überhaupt nicht dankbar, sind undankbar und sind unzufrieden und wissen nichts mit ihrem Leben anzufangen. Aber man könnte jetzt sagen, das ist genug Leid für ein Leben, oder? Mehr Probleme sollte Gott den Menschen nicht aufladen. Ihre Geschichte geht weiter. 1997 begannen bei ihr chronische Schmerzen, deren Ursache nicht feststellbar war. 2010 wurde bei ihr Brustkrebs festgestellt, wodurch eine Brust entfernt werden musste. Anschließend unterzog sie sich einer Chemotherapie, während der sie eine Lungenentzündung bekam. Die Chemotherapie war erfolgreich. Später bekam sie eine weitere Krebsdiagnose, wieder mit Chemotherapie. Das war auch wieder erfolgreich. Sie lebt bis heute mit ihrem Mann noch in den Vereinigten Staaten. Das ist mal so ein aktuelles Beispiel, da kann ich ja selber nicht mit dienen, aber wie ein Mensch mit solchen Problemen, auch mit Schmerz und mit Leid umgeht. Und sie hat erkannt, dass ihre Probleme Gottes Gelegenheiten sind, etwas Großartiges zu tun. Die Reichweite, die sie auch mit dem Film hat, ihr Leben wurde verfilmt, oder auch mit den Büchern hat oder mit den verschiedenen Dingen, die sie auch sagt und veröffentlicht, auch mit den Bildern, diese Reichweite ist viel, viel größer. Sie erreicht viel mehr Menschen, als sie vielleicht sonst in irgendeiner Weise für Jesus erreicht hätte. Man kann natürlich immer sagen, Gott, hast du nicht noch andere Wege, andere Pläne? Aber lassen wir einfach mal Gott Gott sein. Er ist souverän. Er tut, was er für richtig hält. Und wer bin ich, dass ich ihn kritisiere? Und Gott hat einen Weg. Manchmal löst er das Leid auf. Dann ist es wirklich nur eine Prüfung. Wir können das bei der Geschichte von Josef sehen. Das waren schwierige Herausforderungen, aber Gott hat Josef da immer wieder herausgeholt. Und manchmal ist es auch ein Problem, mit dem wir leben müssen. Ein Leid. C.S. Lewis hat einmal Folgendes dazu geschrieben. In unseren Sünden und in unserer Dummheit können wir friedlich schlafen. Und wer einmal einen Vielfraß beobachtet hat, wie er die köstlichsten Speisen herunterschlingt, als wisse er gar nicht, was er da isst, der wird zugeben, dass wir sogar das Vergnügen ignorieren können. Der Schmerz aber besteht darauf, dass man sich mit ihm befasse. Gott flüstert in unseren Freuden. Er spricht in unserem Gewissen. In unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Deine Probleme sind Gottes Gelegenheiten. Möchtest du Gott vertrauen? Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass für dich kein Problem zu groß ist. Keine Schwierigkeit gerät irgendwie bei dir außer Kontrolle. Wir sind in deiner Hand. Die ganze Welt ist in deiner Hand. Und Jesus, wenn wir in schwierigen Situationen stehen, dann ist das manchmal nicht leicht. Dann wollen wir, dass sie so schnell wie möglich weggehen. Wir wollen sie am liebsten, dass du uns davon erlöst. Aber manchmal mutest du uns Dinge zu, manchmal mutest du uns Probleme zu. Und du hast damit ein Ziel, du hast damit einen Plan. Es sind Gelegenheiten, dass du entweder an uns arbeiten kannst, an dieser Welt arbeiten kannst, dass du dein Reich bauen kannst. Und Jesus, wenn du das machst, dann wollen wir uns, möchte ich mich dir zur Verfügung stellen. Ich möchte sagen, okay Gott, bau du dein Reich durch mich, egal über welche Wege das sein wird. Aber hilf mir auch in solchen schwierigen Situationen, wenn ich mit Problemen, mit Rückschlägen konfrontiert bin, dann auch diesen Blick zu haben, dieses Vertrauen zu haben, dass mein Problem dann eine Gelegenheit für dich ist, auch wenn ich das noch nicht erkennen kann, wenn ich das noch nicht sehen kann. Jesus, ich möchte dir gerne vertrauen. Ich möchte dir nachgehen, nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in schwierigen Zeiten. Und da, wo jetzt schwierige Situationen sind in unserem Leben, wo ihr Probleme habt, wo ihr vielleicht sagt, ey, das fällt mir gerade ein bisschen schwer, das so anzunehmen, dann lade ich euch jetzt ein, wir wollen eine kurze Zeit auch der Stille haben, wo ihr das mal Jesus hinlegen könnt. Wo ihr vielleicht Jesus eure Schwierigkeiten, eure Probleme darlegen könnt, wo ihr auch ruhig ehrlich auch sagen dürft, Gott, ich weiß nicht, was das soll, ich verstehe das nicht, ich bin unzufrieden damit. Hilf mir. Hilf mir, da auch einen anderen Blick für zu bekommen. Zeig mir doch, was du tun möchtest und da schenk mir auch dein Vertrauen. Auch Vertrauen und Glaube ist manchmal eine Gabe Gottes. Schenk uns diesen Glauben, schenk uns dieses Vertrauen, dass du einen guten Weg hast, egal wie die Situation ist.